Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute wieder zurück. Heute am 20.01. Dienstagabend nach dem Samstagspiel beim Hamburger SV. Ja, ich bin heute wieder nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass der Matze wieder mit dabei ist. Hallo Matze, liebe Grüße in den Hunsrück. Und ja, der Holger ist auch wieder mit dabei. Schöne Grüße nach Münster. Ja, wir haben nach dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim die nächsten Leckerbissen gesehen. Nee, haben wir leider nicht. Es war wieder ähnlich schwere Kost und ich weiß nicht, wie es euch beiden damit geht, aber für mich war es absolut unverständlich, wie du nach einem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim, wo du wirklich ganz, ganz schwach warst, gegen den HSV von Anfang an so auftrittst. Ja, Matze, wie hast du das Spiel gegen den HSV gesehen? Wie geht's dir damit? Und ja, nimmst du irgendwas mit aus dem Spiel?
Ja, erstmal wunderschönen guten Abend in die Runde. Ja, was nehme ich mit aus dem Spiel? Eigentlich die bittere Erkenntnis, dass wir eine Schablone auf das Hoffenheim-Spiel gelegt haben. Wir haben uns im Prinzip die identische Anfangsphase gesehen. Großer Unterschied ist, Hamburg hat keinen André Kramaric in der Mannschaft, der die Tore reinmacht. Torverhältnis war, glaube ich, 15:1 in der ersten Halbzeit. Das war wirklich, wirklich sehr erschreckend. Ja, kein Druck selber gemacht. Wir haben wie immer viele Fehlpässe. Es hat im Prinzip wieder alles gefehlt, was wir uns eigentlich erhofft haben als Wiedergutmachung. Ja, dann kam ja die zweite Halbzeit, wo wir, sag ich mal, ab der 60. Minute ein wenig mehr gemacht haben, was auch die Wechsel aus durch die Wechsel entstanden ist. Und war ja auch so nicht zu erwarten, dass Kastrop dann doch so sich präsentiert hat. War wesentlich besser wie gegen Hoffenheim. Ja, ich bin mit dem Ergebnis im Prinzip, kann man zufrieden sein, muss man zufrieden sein mit einem Punkt. Der Trainer hat ja auch gesagt, viele Mannschaften sind ja ohne Punkte aus Hamburg abgereist. Aber ich finde immer, es war viel Glück dabei und auch immer die Art und Weise, wie man dann auch so einen Punkt holt. Ja, unterm Strich haben wir jetzt aus den 3 Spielen 4 Punkte geholt. Müssen wir zufrieden sein mit, wenn man an die Hinrunde denkt, wo eine Niederlage nach der anderen folgte. Somit, ja, ich bin gespannt, was der Holger zu berichten hat.
Ja, Matze, eigentlich kann ich da gar nicht so viel ergänzen, weil du hast es absolut auf den Punkt gebracht und hast alle Defizite aufgezählt. Viel mehr fällt mir da auch nicht ein. Wieder komplett unterlegen in der ersten Halbzeit, nicht ins Spiel gefunden. Gegner macht Druck. Damit können wir nicht umgehen. Das haben wir letzte Woche schon thematisiert und sehen wir wie ein Muster seit mehreren Jahren. Wir schaffen es nicht, da gegenzuhalten oder Lösungen zu finden, rauszuspielen, wenn der Gegner presst und Druck macht. Ist, finde ich, auch eine Lösung, die der Trainer vorgeben muss. Wahrscheinlich macht er es auch, aber die Spieler können es irgendwie nicht. Ja, es tut sich nicht viel in den letzten Monaten und Jahren. Wir machen immer einen Schritt nach vorne und 2 zurück, ne? Und so war diese Woche irgendwie auch, ne? Sieg, Niederlage, Unentschieden, ne? So geht das leider jetzt schon eine geraume Zeit und ich bin skeptisch, ob wir das noch ablegen können diese Saison. Ne? Es wird dann wahrscheinlich reichen, weil mit 20 Punkten jetzt und wahrscheinlich werden 35 Punkte reichen, die 15 holen wir auch irgendwie. Aber es ist wirklich nicht schön anzugucken. Und ich muss sagen, die Fans, die auch wieder in Hamburg dabei waren, die Mannschaft so toll unterstützen, boah, also eigentlich müsste man denen ja Schadensersatz zahlen, ne, für solche Auftritte. Oder Björn?
Ja, definitiv. Und wie oft haben wir da schon drüber gesprochen, diese Vorschusslorbeeren, die die Fans Borussia immer wieder geben. Seit vielen Jahren, jetzt mittlerweile in den schwierigen Zeiten, die Fans stehen immer da. Man darf auch nicht vergessen, gerade bei den Auswärtsspielen, es gibt fast immer auch eine Choreo, wenn es auch ab und zu mal wieder eine kleinere Choreo ist. Aber die Fans stehen da geeint hinter Borussia, aber irgendwie bewirkt es auf dem Platz offensichtlich nichts, weil Es gab ja nach dem Spiel gegen die TSG auch nicht irgendwie Pfiffe oder so, ne? Dass du da sagst, die Mannschaft lässt irgendwie die Köpfe hängen und ja, gehen da irgendwie mit einem ganz, ganz schlechten Gefühl nochmal ins nächste Spiel. Im Gegenteil, die Fans haben da nochmal gute Worte gewählt, haben angefeuert nach dem 5-1. Und für mich ist es einfach auch nicht zu begreifen, dass du dann eben jetzt gegen den HSV einen ebenbürtigen Gegner, meiner Meinung nach, dass du da so auftrittst, ne, und dich da so vorführen lässt. Also machen wir uns nichts vor, dass wir da kein Gegentor kassiert haben. Das ist schon, das grenzt schon fast an ein Wunder und ist natürlich auch einem unfassbar starken Mo Nicolas nochmal zu verdanken, der die Bälle da hinten gut halten konnte. Aber zur Wahrheit gehört ja eben auch, dass die Abschlussqualität vom HSV einfach miserabel war. Also wenn man sich da anguckt, aus wie vielen vielversprechenden Situationen die einen Torabschluss suchen konnten, und dann teilweise wirklich kläglich gescheitert sind, weil sie in die Mitte vom Tor geschossen haben oder wie Vieira oder Muheim teilweise 15 Meter über den Kasten drüber. Also da hatten wir schon sehr, sehr viel Dusel und ja, ich weiß nicht, das macht mir tatsächlich Angst, weil Matze sagte gerade eben, du kannst da quasi eine Schablone über das Hoffenheim-Spiel nochmal drüberlegen und da hat er absolut recht mit. Wir hatten jetzt, wie gesagt, Glück, dass der HSV den Kasten nicht getroffen hat, aber der nächste Gegner heißt jetzt VfB, werden wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Da kommt eine ganz andere Offensivqualität auf unsere Abwehr rein und auf unseren Torhüter zu. Und da kannst du nicht so verteidigen, da kannst du generell nicht so auftreten, sonst kriegst du da die Hütte voll. Und das macht mir tatsächlich sehr zu schaffen. Ich bin auch heute, das ist jetzt einige Tage ja schon her, aber bin auch heute immer noch verdammt mies gelaunt, wenn ich mich an dieses Spiel zurückerinnere, weil ich eine ganz andere Erwartungshaltung an die Mannschaft hatte. Und da muss man dann auch so ehrlich sein, dass jeder Fan da ein bisschen enttäuscht wurde. Und ja, Polanski hat recht, wenn er nach dem Spiel sagt, schon andere Gegner sind da beim HSV gescheitert. Aber das ist doch nicht unser Anspruch, dass wir so ein Spiel auf den Rasen bringen. Und ja, was mich dann hinten raus noch mehr geärgert hat, war, dass es dann doch wieder schön geredet wurde, ne? Also nach dem Spiel gegen Hoffenheim hieß es auf der PK, das Schönreden hat jetzt ein Ende. Und ja, das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt, weil normalerweise müsste man nach dem Spiel sagen, Mensch, das war heute nicht gut, du hast glücklich irgendwie einen Punkt mitgenommen. Ja, stattdessen wird wieder irgendwie versucht, positiv zu bleiben. Das, ja, verstehe ich nicht, geht mir nicht in den Kopf. Habt ihr da eine Erklärung für, Matze? Hast du eine Idee, warum, oder sehe ich das vielleicht auch zu schwarz? War es am Ende des Tages gar nicht so schlecht, wenn du sagst, gegen den HSV hast du zweimal keine Punkte verloren, nimmst jedes Mal einen Punkt mit gegen einen vermeintlichen direkten Konkurrenten um Abstiegskampf und es ist alles gar nicht so wild?
Also der Punkt ist, glaube ich, ziemlich wichtig gewesen letztendlich. Am Ende kann es ja immer noch mal eng werden. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Du hast es angesprochen, nee, am Wochenende gegen Stuttgart. Sprechen wir später drüber. Ja, Anspruch kann es eigentlich nicht sein, mit 2 Punkten gegen für mich eigentlich ein schwächeres Team. Ich meine, Aufsteiger wie der HSV muss man eigentlich mit rechnen, dass er hinter uns steht. Das ist meine Meinung, weil wir durchaus mehr Qualität im Kader haben. Das ist auch ein Fakt, den ich sehe. Und ja, ein Sieg war halt einfach auch nicht drin. Das müssen wir uns auch wirklich weismachen. Und dementsprechend müssen wir es so hinnehmen.
Ja, ändern können wir es ja eh nicht. Das ist ganz klar. Also hinnehmen muss das jeder Borussia aktuell. Du sagtest gerade was, was uns vielleicht nochmal von anderen Teams unterscheidet. Ein Sieg war nicht drin. Sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich fand, da war sehr wohl ein Sieg drin, gerade hinten raus. Normalerweise macht das ja was mit einer Mannschaft, wenn du eben merkst, Mensch, die bringen den Ball da nicht unter. Der Kommentator bei Sky, der sagte schon relativ früh, ich glaube in der 25. Minute oder so, Mensch, wenn sich das mal nicht rächt, wenn du diese Dinger liegen lässt. Und hinten raus wurde Borussia dann ja tatsächlich zumindest mal ein bisschen stärker und hat vor allem ein deutliches Chancenplus nach Ecken ja gehabt, ne? Wo wir eigentlich ja auch in der Vergangenheit gar nicht so verkehrt waren, wo du dann sagst, Mensch, nach dem Standard kannst du vielleicht ein 1-0 ziehen. Und das ist dann definitiv nochmal auch der Unterschied zwischen uns und anderen Teams. Also ich glaube jetzt beispielsweise, wenn der Union gestern am Samstag gespielt hätte, die hätten da hinten raus nochmal ein Tor geschossen und hätten dann sogar die Punkte da entführt, trotz einer schwächeren Anfangsphase. Und das macht am Ende des Tages natürlich auch was mit dir. Also wir hatten auch die ein oder andere Umschaltsituation, die zumindest mal vielversprechend war. Da können wir ja gleich auch noch mal drüber quatschen, die dann von unserer Seite ganz, ganz kläglich ausgespielt wurde. Und Möglichkeiten wären da gewesen, tatsächlich da was zu machen. Aber ja, es ist einfach, ich weiß nicht, war ein gebrauchter Tag. Es war offensichtlich eine gebrauchte Woche. Ähnliche Wochen können wir offensichtlich einfach nicht mehr. Und jetzt gucken wir mal, wenn es dann eben Sonntag wieder weitergeht und du dann ein Heimspiel hast. Keine Ahnung, vielleicht haben sie sich dann ja auch vorgenommen, zu Hause nochmal ein anderes Gesicht zu zeigen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Aber ich sagte gerade, es gab die ein oder andere Umschaltsituation, die vielversprechend war. Was mich da gestört hat, war, dass unsere Flügel, egal ob das dann Luka Netz auf der linken Schiene war oder ob das Franck Honorat in der rechten Offensivposition war, dass die einen komplett gebrauchten Tag auch hatten. Also was die da teilweise an Flanken und an Schüssen aufs Tor fabriziert haben, das war nicht zu begreifen für mich, Holger. Was dachtest du dir denn? Es gab ja nicht so viele Situationen, aber in diesen Szenen, wo beispielsweise Honorat über die rechte Seite kommt und ich glaube zwei Flanken waren es, in die Mitte bringen kann und die ja, also die sind ja nicht verunglückt, das war ja eine Vollkatastrophe. Wie ist es dir
Ich
damit
dachte,
gegangen?
ja, ich dachte der, also ich dachte beim letzten Spiel gegen Hoffenheim schon, der ist irgendwie verletzt oder angeschlagen, weil er da auch schon ähnlichen Spirit verbreitet hat wie am Samstag. Da war ja genau das Gleiche. Also ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich fit ist. Und der braucht, glaube ich, hundertprozentige Fitness für sein Spiel. Und wahrscheinlich ist er das nicht. Und man stellt ihn trotzdem auf, weil er immer noch mit 80% Fitness besser ist als die, die auf der Bank sitzen. So kommt mir das ein bisschen vor. Und was du auch angesprochen hast, die Eckbälle und Freistöße von Luka Netz, auch eine totale Frechheit. Also mal ganz ehrlich, ne? Jetzt hat man eh so wenig Chancen. Und dann kriegt man den Ball noch nicht mal in den Strafraum rein, haut ihn einmal hinters Tor und die Ecke dann ins Seiten aus oder ins hinters Tor aus. Das kann es ja irgendwie alles nicht sein. Aber ich würde ganz gerne auch nochmal auf das eingehen, was Mats und was ihr eben gesagt habt. Anspruch. Also der Anspruch bei uns Gladbach-Fans, der ist doch schon total im Keller, oder? Also wir haben doch noch nicht mal diesen riesen Anspruch wie vor Jahren, dass wir sagen, wir müssen unter die ersten sechs kommen, ne? Aber wir reden jetzt von Borussia Mönchengladbach und was haben die hinten im Nacken stehen? Die Fohlenelf. So, woher kommt das? Das kommt vom Offensivfußball, der aktiv war und der davon geprägt war, ne, dass man wirklich einen schönen, flotten Fußball nach vorne gespielt hat. Was die Mannschaft da in den letzten Monaten spielt, das ist doch genau das Gegenteil davon. Das ist ja teilweise noch schlimmer als Union Berlin. Und deswegen sind wir doch auch so enttäuscht. Wir spielen doch gar nicht, wie die DNA des Vereins es eigentlich vorgeben sollte. Und das ist das Problem. Und ich frage mich auch wirklich, natürlich kann man jetzt sagen, ey, 4 Punkte ist gut und unentschieden, aber ist es nicht eigentlich besser, statt 5 Unentschieden zu spielen, lieber zweimal zu gewinnen und den Rest zu verlieren? Aber dann gewinne ich und verliere ich mit dem Hurra-Fußball, was die Fans auch begeistert, weil jeder Fan würde es doch total honorieren, wenn die verloren hätten am Samstag, aber wirklich nach vorne gespielt hätte mit schönen Kombinationen, ne, gekämpft hätte, in die Zweikämpfe gegangen wäre. Hätte man dann verloren, hätte doch jeder gesagt, ey, Standing Ovation, alles gut. Aber wir spielen so einen langweiligen Grottenfußball, immer hin und her. Und das macht doch die Fans verrückt, ne, dass wir überhaupt gar nicht mehr eigentlich das spielen, wofür der Verein steht. Und ich kann das natürlich auch ein bisschen nachvollziehen bei Polanski, Safety First, ne, hat die Mannschaft übernommen, ne, und das war ja schon bei Suhane so, ne, und vielleicht liegt da auch so ein bisschen das Problem, dass dieser Geist noch vorherrscht, aber manche Sachen sind nicht verständlich. Was du angesprochen hast, ne, Luka Netz, der wirklich es nicht hinkriegt, einen ruhenden Ball reinzuspielen, ein Honorar, der mehrere von diesen Chancen vergeigt und teilweise Freistöße, dieses ich habe eine gute Freistoßmöglichkeit und spiele ihn dann noch mal links ab, damit dann Rocco Reitz ihn reinbringt. Und es klappt nicht. Warum mache ich das? Ich habe doch wirklich Leute, die gute Freistöße schießen können und der Ball ruht. Ich habe Zeit, dass sich vorne alle positionieren. Ne? Ich nehm auch noch mal von der Uhrzeit runter und kann mich genau darauf konzentrieren. Und trotzdem sind wir so schlecht teilweise, was die Standards angeht. Ne? Das sind so Sachen, die machen mich mürbe, die verstehe ich nicht und deswegen bin ich auch so enttäuscht.
Ja, vielleicht nochmal, um das Thema oder den Begriff Anspruch aufzunehmen, Holger. Also mein Anspruch als Borusse ist es mittlerweile gar nicht mehr irgendwie von den guten alten Zeiten zu träumen oder zu erwarten, dass wir dieses Jahr wieder europäisch angreifen. Mein Anspruch ist es auch nicht irgendwie einen gefestigten Mittelfeldplatz oder sowas zu erreichen. Mein Anspruch ist mittlerweile von Spiel zu Spiel zu blicken und mich aber auf die Mannschaft verlassen zu können. Also diesen Fortschritt innerhalb der Mannschaft zu sehen, dass die Spieler auf dem Platz alles für die Raute geben. Und das vermisst man einfach seit vielen Jahren. Du sagtest gerade eben, und da geht, glaube ich, jeder Fan mit, wenn du gut spielst und verlierst, dann verlierst du halt eben. Aber wenn doch jeder Fan auf den Rängen merkt, dass die Spieler sich zerreißen, dass sie alles geben, dass sie alles reinwerfen und du hinten raus verlierst, weil du dann, keine Ahnung, Räume offen hast oder vielleicht auch mal einen Mann weniger auf dem Platz hast, weil jemand übermotiviert war oder halt einfach ganz schlichtweg der Gegner besser war, dann verlierst du ein Spiel und dann verlierst du vielleicht auch mal zwei, drei Spiele in Folge, ist okay. Aber du gibst den Fans ja auch was zurück. Aber diesen Schritt, den sehen wir ja gar nicht. Das ist ja genau dieses angesprochene Phänomen. Wir gewinnen jetzt zu Hause 4:0 gegen Augsburg. Und direkt kommt diese Euphorie wieder auf, dass wir alle denken, oh Mensch, wir sind gut ins Jahr gestartet. Jetzt fahren wir mal zur TSG. Wir wissen alle, es wird schwer. Und dann fährst du zur TSG und die Mannschaft macht aber einfach nichts. Die Mannschaft hat nicht gekämpft. Und die Mannschaft hat jetzt gegen den HSV auch nicht gekämpft. Ich will nicht zu viel schlecht reden. Dafür ist es noch viel zu früh. Aber ihr alle kennt das Programm in den nächsten Wochen. Wir wissen, was wir am Anfang der Saison besprochen haben, als wir da schon gesagt haben, Mensch, zu Hause gegen den HSV musst du eigentlich gewinnen, wohl wissend, wie die nächsten Gegner heißen. Und ich sehe das jetzt tatsächlich wieder relativ ungemütlich werden. Und ich bin gespannt, wie es da eben weitergeht. Und zum Thema Standards, das ist was, wo ich wirklich überhaupt gar kein Verständnis habe. Standards kannst du trainieren und wie du die so kläglich dann vergeigen kannst, verschenken kannst, das geht mir nicht in den Kopf, weil gerade bei einem 0-0 kannst du eben hinten raus über einen Standard das Spiel nochmal ziehen. Du kannst ein Kopfballtor oder eine Variante oder sonst was machen, den Gegner überraschen. Der Gegner weiß nicht, was passiert. Das ist was anderes als bei einer Spielsituation und dann lässt du die Dinger so liegen. Also, das tut mir tatsächlich weh, das so zu sehen. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass da noch in dieser Saison irgendwas passiert und dieses, ja, diese Eigenschaft des Kampfes und des Willens, dass wir die bei Borussia endlich mal wieder sehen werden. Matze, wie siehst du das Thema? Fehlt dir da die Leidenschaft auf dem Platz oder ja, wie siehst du die Einstellung von der Mannschaft?
Ja, ich wollte jetzt auch noch mal was zu einer Personalie sagen. Ich hack normal nicht auf einzelnen Spieler rum, aber warum steht ein Luka Netz in der Startelf? Das hatte ich ja am Wochenende schon in die Gruppe geschrieben. Im Prinzip ein Kandidat für einen Wintertransfer. Vertrag läuft aus. Vielleicht macht er die Spielzeit bei uns zu Ende. Er kassiert wieder ein gutes Handgeld beim neuen Verein. Der Vertrag wird ja definitiv nicht verlängert. Warum steht er in der Startelf?
Ja, aber das
Es
haben sie ja
wird.
damals bei Bensebaini ja auch gemacht, ne? Also die Trainer irgendwie, ne? Also das interessiert den Trainer ja scheinbar gar nicht. So, ne? An der Stelle, Bensebaini hat ja auch durchgespielt, obwohl wir damals auch gesagt haben, lass mal Netz eher spielen, obwohl wir wussten, dass er wechselt. Und das ist das Gleiche mit Luka Netz jetzt andersrum, ne?
Dann musst du aber sagen, dann haben wir ein Qualitätsproblem. Weil wenn du Lukas Ulrich verlängerst und
Ja.
Lukas Ulrich jetzt nicht spielen darf, ne,
Schon
und du wirst
bescheuert,
ihn
ne?
nicht an der Leistung im Spiel in Hoffenheim messen, weil das war ein Kollektivversagen von allen 11 oder allen 10 vor Nikolas, und dann jetzt wieder Netz zurückkehren lässt, dann haben wir ein Qualitätsproblem auf der Linksverteidiger oder auf der linken Schiene. Und da muss ich Matze absolut recht geben. Also da muss Ulrich spielen. Netz gehört da auf die Bank. Also ich habe nichts gegen Netz, aber du musst jetzt eben die Spieler spielen lassen, die du auch noch längerfristig in deinen Reihen haben wirst. Und mir kann auch keiner sagen, dass der Ulle jetzt da keine Körner mehr im Tank hatte. Also von was denn?
Nein, nein. Und mal ganz ehrlich, Luka Netz, ne, der hat sich doch auch null weiterentwickelt. Also der spielt doch jetzt nicht besser als vor 2 Jahren, oder? Seht ihr da eine Weiterentwicklung? Ja, der hat manchmal ist der linke Fuß richtig super, ne? Aber dann hat er wieder so Tage wie am Samstag.
Er hat ja auch viele Spiele gemacht, zum Haare sträuben, wurde die Woche zu Woche aufgestellt. Ja, also ich finde, das ist eine Sache, die geht mir nicht in den Kopf rein, warum
Ja.
man das macht. Also mit Lukas Ulrich verlängern, er sitzt auf der Bank, macht null Sinn in meinen Augen. Wirklich null. Und der Holger hat es vorhin gesagt, im Kragen hinten steht bei uns auf dem Trikot Fohlen 11. Es sind ja auch gar keine jungen Fohlen auf dem Platz, wenn man mal ehrlich ist. Die sitzen alle auf der Bank, werden ab und zu mal eingewechselt. Ja, macht die Sache dann auch nicht einfacher in meinen Augen.
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, da ist natürlich auch sehr viel der Formation geschuldet. Also ich denke doch jetzt mal, dass du in Richtung Moya auch schielst, wenn du von den Fohlen sprichst, weil allzu viele Fohlen haben wir ja aktuell nicht im Kader drin. Charles
Aber
Herrmann wäre
Kokko ist doch
natürlich
auch
noch
noch ein
da.
Fohle, ein junges Fohle, oder?
Ja. Okay. Ja, einigen wir uns noch, aber Rocco spielt ja, also
Noch.
der hat ja seinen Platz sicher, genau, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Der hat ja seinen Platz sicher, aber die jungen Wilden, nenne ich sie jetzt einfach mal, die wären, glaube ich, eher in der Offensive dann angesiedelt. Charles Herrmann, der ja einen super Einstand gegen Leverkusen auch hatte, spielt seitdem überhaupt keine Rolle mehr. Und das ist, glaube ich, wirklich der Formation geschuldet, dass du sagst, wir gehen erstmal defensiv kompakt ins Spiel. Und gucken dann mal. Und du hast eigentlich nur drei wirklich offensive Positionen, wenn es denn überhaupt drei sind. Meiner Meinung nach sind das sogar nur zwei, nämlich die Honorarposition und die Stürmerposition. Und die anderen sind dann fürs Lenken und Verwalten zuständig. Also auch einen Flo Neuhaus sehe ich da nicht wirklich offensiv. Der zieht halt die Fäden, ja, aber der stößt ja nicht wirklich vorne rein. Und wo willst du die ganzen Offensiven hinstellen? Ne, also ich würde da auch direkt mitgehen, Holger, was du eben sagtest. Die beste Zeit, den besten Fußball, den haben wir im 4-3-3 gespielt. Schnelles Umschaltspiel nach vorne, Flügel besetzen und dann Feuer frei, egal ob Flanke, egal ob Torabschluss. Da haben wir aber guten Fußball gesehen und ich würde da direkt wieder hin zurückkehren. Aber das System hat sich jetzt ja erstmal gefunden mit diesem, ja, was ist es? 3-4-2-1.
Ja, aber warum? Also diese Kompaktheit der ersten Zeit von Polanski ist doch auch schon wieder komplett weg. Also diese Löcher, die der Rocco Reitz stopfen musste am Samstag, der tat mir so leid. Der hätte ja acht Beine gebraucht eigentlich, ne? Der ist von rechts nach links und es war überall waren Löcher, weil diese Kompaktheit nicht gegeben war, der ersten Spiele mit der Fünferkette. Also bewährt hat die sich eine Zeit lang. Aber im Moment, als wäre das alles wie weggeblasen, als hätten die das schon wieder alles taktisch vergessen, was die gelernt haben im letzten Jahr.
Was ja, wenn man sich das jetzt aber auch noch mal einfach mal vorstellt, eigentlich absolut skurril ist, ne? Weil mit einer so defensiven Grundordnung dürften
Eben.
diese Räume ja gar nicht erst entstehen. Und das Pressing des Gegners müsstest du einfach überspielen können, weil du immer eine Überzahlsituation haben müsstest. Aber das funktioniert hinten und vorne nicht. Und ja, weil aber so viele Spieler defensiv gebunden sind, fehlen dir natürlich vorne offensive Anspielpositionen, wo du dann sagen kannst, dann schlägst du halt mal den langen Ball auf Embolo, auf Thuram, die das Ding runterpflücken, festmachen und dann einen Konter einleiten. Diese Spieler haben wir nicht mehr, geschweige denn die Spieler, die dann über die Flügel rennen würden. Und von daher, ja, wird spannend werden, wie wir die nächsten Spiele gestalten. Um vielleicht die Statistik noch mal kurz aufzugreifen: Wir haben gerade eben über die fehlende Qualität der Hamburger gesprochen, die es versäumt haben, ein Tor zu schießen. Die haben im Spiel 25 Mal aufs Tor geschossen. 25 Mal und haben dabei einen Expected Goals Wert von 1,2. Also, das sagt auch schon viel aus. Unterm Strich bleibt natürlich, es war dann tatsächlich kein Tor. Also, Nikolas hat die Null gehalten und unsere Borussen haben ganze 6 Torschüsse abgegeben, von denen ich jetzt aber bezweifeln würde, dass 6 aufs Tor gingen. Und ja.
Ja,
Das kann meiner Meinung nach nicht
aber
sein bei einem Spiel beim HSV.
bei 26 Schüssen, X-Goal vom HSV von 1,2, zeigt aber auch, ich sag mal, dass eine Vielzahl der Schüsse auch wirklich vorbeiging, ne? Also das war schon bedenklich in der ersten Halbzeit und da waren wir ja alle, oh, jetzt fangen sie sich bald ein, ne? Aber irgendwann war das ja Hanebüchen, von wo die draufgeballert haben und wo die Bälle hingingen. Das muss man jetzt auch mal relativieren. Also es wurde ja gesagt, dass Monikolas jetzt so die meisten Bälle gehalten hat. Aber das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit dem Spiel damals von Jan Sommer gegen Bayern. Das waren ja Chancen. Also ich will nicht wissen, wie der Ex-Goal-Wert damals war. Also wo
Klar.
du wirklich gedacht hast, Alter, ne, die kann man gar nicht halten.
Ja.
So war es ja auch nicht. Ne? Sonst wäre... Das hätte Nikolas ja auch überall, sage ich mal, eine Eins gekriegt oder so. Ne? Und also das muss man auch ein bisschen relativieren. Ja, das war, ich dachte auch gleich Scheppards, ne? Aber da die Hamburger, also Tore schießen können die auch nicht, ne?
Ja, das stimmt schon. Also das meinte ich eben ja auch, als ich sagte, da war ganz viel in die Mitte und harmlos und Da wurde es dann Nikolaus auch einfach gemacht, die Bälle zu halten, aber unterm Strich hat er die Null eben festgehalten.
Ja, das war
Das
gut.
ist ja was Positives. Also gerade in solchen Spielen musst du gucken, dass du irgendwie was Positives rausziehst. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann eben weitergeht und wie es dann eben am kommenden Wochenende sein wird. Weil da muss eben klar sein, dass du ein anderes Gesicht zeigen musst, eine andere Einstellung auf den Platz bringen musst. Ansonsten wird das, wie gesagt, sehr, sehr schwer werden. Aber bevor wir jetzt den Blick auf den Sonntag legen, gibt es ja aktuell noch ein paar Themen, die wir besprechen sollten. Und zwar kam gestern ein Gerücht auf, das uns allen Borussen nicht gefallen wird. Und zwar kam das Gerücht auf, dass angeblich Red Bull Leipzig Interesse an Rocco Reitz bekundet hat und bereit sein soll, 28 Millionen für ihn zu zahlen. Holger, wie stehst du denn
Ja,
dazu?
find ich gut, dass du auch konsequent Red Bull Leipzig sagst. Ist auch richtig so, meiner Meinung nach. Auch wenn sie ja eigentlich anders heißen. Ja, also erstmal, boah, dachte ich mir, das käme ich mir gar nicht vorstellen. Also so ein Gladbacher Junge, der dann zu Leipzig geht, weiß ich nicht. Ne? Aber dann habe ich so ein bisschen nachgedacht, naja, also wo kannst du denn Champions League spielen? Sicher. Ne? Da wurden mehrere Vereine genannt. Und Frankfurt wird dieses Jahr, glaube ich, kein Champions League spielen. Kann mir nicht vorstellen. Leverkusen kann auch eng werden. Ne? Aber Leverkusen ist, ne Quatsch, Leipzig ist schon oben gut mit dabei dieses Jahr. Ne? Und ja, wenn er das machen will, dann ist das natürlich auch vielleicht so der logische Schritt. Mir wird es im Herzen leid tun, aber am Ende des Tages, mein Gott, ist es halt so, wenn es wirklich diese 28 Millionen sind, dann ist es ein gutes Schmerzensgeld, was wir sehr gut gebrauchen können. Das wäre dann, glaube ich, der zweithöchste Transfererlös, den wir so jemals erwirtschaftet haben. Also denke ich mir auch so, ja, muss er wissen, ich bin jetzt keiner, der dann so ein Spielerbashing macht und weiß ich nicht, weil ganz ehrlich, diese Zeiten, dass ich irgendwie als Knirps ins Stadion gegangen bin und mir hinten einen Spielername drauf gemacht habe, die sind für mich endgültig vorbei. Dafür hat man einfach zu viele Sachen erlebt in den letzten Jahren, wo man relativ enttäuscht war. Und das liegt wahrscheinlich auch in meinem Alter. Also daher, wenn das so ist und er es macht, dann wünsche ich ihm alles Gute. Aber noch ist es ja erst ein Gerücht, oder Matze? Wie findest du das? Bist du emotional angepackt bei dem Thema?
Ich bin, was Spielertransfers angeht, überhaupt nicht mehr emotional angepackt. Natürlich wäre es schade, aber wie du schon gesagt hast, Katsching, 28 Millionen mitnehmen. Letztendlich entscheidet ja auch Rocco die ganze Sache. Es sind ja mehrere Vereine wohl auch im Gespräch, auch Eintracht Frankfurt. Da hatte ich ja auch schon gesagt, da sehe ich ihn eher. Es hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass es RB dann wohl als erster Favorit wohl für ihn da ist. Und Eintracht Frankfurt wirkt irgendwie auch sympathischer für so einen Spieler. Also, das ist meine Meinung, aber wo es ihn dann hinzieht, das ist mir wirklich egal. Also bei dem Preis dürfen wir einfach nicht Nein sagen oder es irgendwie verhindern. Dann haben wir wieder neue Mittel für andere Spieler. Und hoffen mal, dass die Gelder diesmal vernünftig verwaltet werden in Spieler, die dann nicht irgendwie verliehen werden oder nach einer Saison abgeschrieben werden. Da haben wir uns zu viele Fehler erlaubt, würde ich mal behaupten.
Ja, Fehler erlaubt zu ungünstigen Zeiten, würde ich es mal noch nennen. Waren noch andere Marktwerte, war nach der Corona-Pandemie, wo sowieso jeder Verein ja, knapsen musste, hat uns ja besonders hart getroffen. Wenn wir mal überlegen, was da an Verträgen ausgelaufen ist, vor allem was wir da an Spielzeit hatten. Also wir haben Champions League gespielt in leeren Stadien, wo du Einnahmen auch nochmal verlierst. Also auch das darf man alles nicht vergessen und vernachlässigen. Unterm Strich, um jetzt nochmal auf den Reiztransfer oder das Reizgerücht nochmal zurückzukommen, musst du einfach so ehrlich sein und sagen, aktuell ist niemand, aber auch wirklich niemand in der Mannschaft, ja, unverkäuflich. Weil wir alle wissen, wie sehr wir auf Einnahmen angewiesen sind. Nicht ohne Grund hat Schröder jetzt mit sehr viel Leihgeschäften arbeiten müssen, hat das meiner Meinung nach auch gut gemacht, auch für die kurze Zeit, wo er jetzt erst da ist. Und irgendwann bist du, oder bei irgendeiner Summe bist du an dem Punkt, wo du eben sagen musst, ich muss so einen Spieler verkaufen. Und wenn das jetzt wirklich stimmt, dass Reitz wechseln möchte, der wird ja sicherlich auch den nächsten Schritt machen wollen. Und der uns dann eben, ich sage jetzt einfach mal, 20 plus irgendwie so in der Größenordnung an Transfereinnahmen beschert, dann musst du den eigentlich abgeben, weil, und das gehört dann auch zur Wahrheit, du hast ja eigentlich den Ersatz schon im Kader. Du hast ja mit einem Philipp Sander, mit Jens Castrop zwei Spieler, zwei junge Spieler, die die gleiche Position spielen können. Ich glaube, Philipp Sander wurde ja damals von Kiel auch explizit dafür geholt, dass er eben einen Sechser geben soll, im defensiven Mittelfeld spielen soll. Der ist auch kein Innenverteidiger. Das sehen wir jetzt leider auch wieder in den Spielen. Und von daher muss man wirklich drüber nachdenken. Aber was da jetzt tatsächlich dran ist, das weiß keiner von uns hier. Ich persönlich hoffe natürlich, dass es nicht RB wird, wenn Rocco wechselt, sondern Matze, wie du sagst, wahrscheinlich dann eher würde ich ihn lieber in Frankfurt sehen wollen, weil Frankfurt halt auch ein cooler Verein ist, eine riesen Fanbase dahinter hat, da ist immer ordentlich was los im Stadion oder der halt sonst irgendwo hinwechselt. Aber wenn es geht, bitte nicht zu RB. Aber ja, wir werden es nicht beeinflussen können.
Ja, wenn er eine Ausstiegsklausel hat, können wir sowieso nicht verhindern, oder? Also das wird ja gerade so thematisiert, dass der Vertrag das hergibt. Das ist ja damals wie bei Marco Reus gewesen. Wenn, ne, also dann ist er ja, da können wir gar nicht Nein sagen. Also so gesehen
Genau.
ist er dann sowieso weg, wenn er will. Ne?
Es kann ihm ja auch niemand verübeln. Also ein Leader wie
Nein,
Rocco
guck.
Reitz, der sich jetzt hier in Gladbach festgespielt hat, der hatte auch keinen einfachen Start mit den ganzen Laien nach, wo war er? St. Truiden, glaube ich, hat sich jetzt festgespielt und sieht ja auch eben diesen fehlenden Fortschritt in der Mannschaft. Also wie
Ja,
willst du den
natürlich.
denn ködern oder bei der Laune halten mit so einer Leistung, die du da bringst? Und
Ja, das kannst du nur über Sachen machen wie Nähe zur Heimat, fest verbunden, ne, und nochmal eine Million obendrauf Vertrag verlängern und sagen, pass auf, nächstes Jahr oder in 2 Jahren kommt dann irgendwie Man City um die Ecke oder so. Ne? Eine Perspektive aufzeigen. Das konnte ja Eberl immer gut, Perspektiven aufzeigen, ne, und deswegen sind die Leute gekommen. Bin mal gespannt, ob Schröder das kann.
kommen wir doch mal weg von den Gerüchten um Abgänge und widmen uns einem Neuzugang. Es gab nämlich heute, jetzt unmittelbar vor der Aufnahme, einen Neuzugang, den Borussia vermeldet hat. Und zwar haben wir einen neuen Stürmer geliehen von Bayer 04 Leverkusen. Der gute Mann heißt Alejo Saco, ist Argentinier, 20 Jahre alt und ist ein waschechter Stürmer, der selbst von sich sagt, dass er auch auf den Flügeln agieren kann. Ist nicht allzu groß gewachsen, ist ein flinker, vor allem schneller Spieler und soll, glaube ich, genau dafür eingesetzt werden, dass du in deinen Umschaltsituationen auch anders agieren kannst. Der Spieler Sako hat jetzt in dieser Saison, ich habe eben nochmal nachgeguckt, bisher drei Kurzeinsätze gehabt. Den letzten tatsächlich gegen unseren nächsten Gegner, gegen den VfB Stuttgart, wo er am 10.01. ein paar Minuten spielen konnte. Und ich bin mal gespannt, wie sich das verhält. Für mich ist auf jeden Fall klar, dass der einen Kaderplatz bekommen wird. Achso, noch ganz kurz zur Leihdauer. Da habe ich jetzt noch gar nichts zu gesagt. Der wurde jetzt für ein halbes Jahr ausgeliehen. Wir haben keine Kaufoption. Das heißt, da geht es wirklich darum, dass Bayer Leverkusen Spielzeit generieren möchte. Die hat Schröder ihm offensichtlich wohl auch versprochen oder zumindest mal ja, die Option genannt, sonst wäre dieses Leihgeschäft, glaube ich, nicht wäre das nicht abgeschlossen worden. Und ja, wie steht ihr dazu? Wie seht ihr die Personalie, dass ein Leihspieler kommt, der jetzt noch wenig Bundesliga-Einsatzzeit gesammelt hat, der vor allem in einer so schwierigen Phase zu uns kommt, Holger?
Also erstmal Hut ab, Herr Schröder, für zwei Transfers in der Winterpause. Das haben wir ja auch lange nicht gehabt. Und vom Papier her haben wir einen Innenverteidiger bekommen und da hatten wir auch einen Bedarf. Und vom Papier haben wir einen Stürmer bekommen, wo wir mit Sicherheit auch Bedarf haben, was das Thema Schnelligkeit angeht, Linksfuß, quirlig, ne, so ein bisschen Pendant auch. Zu ganz vorne, also eher ein bisschen kleiner. Also vom Papier her, ohne dass ich jetzt beide vorher kannte, muss ich sagen, erstmal die ersten Hausaufgaben gemacht, vor allem wenig Geld in die Hand genommen, weil das haben wir ja eh nicht. Ne? Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie er spielt. Die Adresse Bayer Leverkusen ist eine ziemlich gute Adresse. Das stimmt mich ziemlich hoffnungsfroh. jetzt muss man schauen, wie er ankommt. Ne? Ich habe nur kurzfristig gedacht, mal gucken, wie eure Meinung dazu ist. Das ist ein Argentinier und wisst ihr noch, wer der letzte Argentinier bei uns war, der auch im Sturm gespielt hat? Da muss ich heute ein bisschen dran denken. Das war, wisst ihr
Roberto
es noch?
Bobadilla.
Bitte?
Bobadilla.
Ja, genau. Der Büffel,
Genau.
ne? Oder Stier oder wie man es nennt. Und der hat ja ordentlich Wirbel gemacht, aber der hatte eine andere Statur und auch außerhalb des Platzes. Und fand ich interessant, dass wir jetzt mal wieder einen Argentinier haben. Ja, also ich bin da erstmal ganz guter Dinge. Matze, was sagst du?
Ja, kam ziemlich überraschend. Hat mir absolut nichts gesagt, der Spieler, bin ich ganz ehrlich. Also bei drei Kurzeinsätzen fällt das ja auch jetzt nicht unbedingt auf. Ja, gute Ergänzung. Ich bin, wie gesagt, da jetzt nicht so positiv gestimmt wie du, Holger. Also ich lasse es auf mich zukommen. Aber es ist halt auch, das ist auch wieder so ein Thema mit Transfers, das ist ja auch meistens dann nicht so positiv verlief, außer jetzt mal Tabakovic, der ziemlich gut eingeschlagen ist. Der, ja, Sarko hat, wie ihr schon gesagt hattet, der Björn, ja auch ganz andere Fähigkeiten, habe ich jetzt auch gelesen dann im Nachhinein, der bisschen schneller ist und das hat ja Tabakovic zum Beispiel gar nicht. Mancino ist auch ein komplett anderer Stürmer. Deswegen, ich bin gespannt, ob wir ihn vielleicht sogar direkt am Sonntag dann gegen Stuttgart sehen. Vielleicht nicht zu Beginn an, natürlich nicht, aber dann bestimmt als Einwechslung.
Ja, ich denke, einen Kaderplatz wird er auf jeden Fall bekommen. Auf jeden Fall bringt er frischen Wind mit, ist ein neuer Spieler. Und ich bin gespannt, wie er sich dranstellen wird. Also ich glaube, der wird sich schon auch beweisen wollen. Der Konkurrenzkampf bei Leverkusen, der ist ja auch nicht ohne, muss man ja auch sagen. Die haben schon viel Qualität da. Und der wird sich ja definitiv festspielen wollen. Also der will ja die Gelegenheit mit Sicherheit nutzen. Und das kann uns eigentlich nur zugutekommen in der aktuellen Situation, wo wir sind. Und ja, warum wird es wahrscheinlich ein halbes Jahr ohne Kaufoption sein? Zum einen, weil Leverkusen eben weiß, was der an Qualität mitbringt, dass sie den nicht verlieren wollen. Und zum anderen, wenn wir mal auf unserer Seite gucken, wir haben sehr viel Offensivpotenzial, was aktuell verletzt ist. Siehe Hack, siehe Kleindienst, siehe Ngumu, die kommen alle wieder zurück. Die werden wahrscheinlich auch wieder spielen wollen, wenn sie wieder da sind. Und werden ihren Kaderplatz haben wollen. Und von daher denke ich mal, macht diese zumindest mal jetzt kurzfristige Leihe absolut Sinn. Und ja, bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass ja wieder ein Kaderplatz weniger zur Verfügung stehen wird. Das heißt, wir rätseln jetzt ja auch schon lange darüber, was passiert mit Grant Leonranus, was passiert mit Thomas Tschwancherer. Einer oder, wenn nicht sogar beide Spieler, werden ja wahrscheinlich, wenn Borussia da eine Möglichkeit findet, noch verliehen oder verkauft werden. Und ja, zumindest mal jetzt um Letzteren, um Thomas Tschwancherer, gibt es jetzt auch ganz aktuell noch einiges an Gerüchten, hauptsächlich aus Schottland. Also sowohl Celtic Glasgow als auch die Glasgow Rangers sollen interessiert sein. Und es gibt auch eine Spur nach Italien zu Hellas Verona. Ja, Matze, ist wahrscheinlich realistisch, oder? Dass, wenn du jetzt einen neuen Stürmer verpflichtest, du wahrscheinlich auch noch einen abgeben wirst, oder?
Definitiv wird da jemand gehen von den beiden, vielleicht auch beide. Ich denke mal, Quanchara wird, wenn dann nach Schottland gehen oder Italien. Also er wird definitiv einen Abgang machen, sonst wäre, glaube ich, der Transfer mit Sarko gar nicht zustande gekommen, weil das wäre ja schon ziemlich wahnsinnig, dann da noch einen Spieler on top zu verpflichten, wenn man eigentlich den Kader verkleinern möchte. Ja, Grant Leonranus kann man auch, denke ich, noch mal gut verleihen. Ist für mich kein Erstligastürmer. Vielleicht landet er irgendwo in der zweiten Bundesliga. Ich meine, letzte Saison war es ja dann Kaiserslautern. Da hat es ja überhaupt nicht funktioniert. Gibt es vielleicht andere Interessenten. Aber ich denke, er ist auch ein Kandidat, der vielleicht noch einen Abgang macht. Bin ich mir aber nicht ziemlich sicher.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Also gerade Ranus hatte ich diese Saison nochmal sehr interessiert verfolgt, weil der ja gerade auch am Anfang noch einiges an Einsatzzeiten bekommen hat, das meiner Meinung nach aber auch nie wirklich zurückzahlen konnte. Also tut mir auch wahnsinnig leid für den. Ich glaube, das ist schon ein guter Fußballer, der sich da aber irgendwie nicht wirklich durchsetzen konnte. Die Leihe zu Kaiserslautern im letzten Jahr, die ist ja auch mehr oder weniger gefloppt. Da gab es ja irgendwie noch diese skurrile Klausel, dass aber für jedes Spiel, das er nicht spielt, irgendwelche Zahlungen getätigt werden müssen an Borussia als Entschädigung. Und ja, gucken wir mal, wie dieses Kapitel weitergeht. Ranos und Schwanschara auf jeden Fall beides sehr, ja, unglückliche Transfers und Spieler bei Borussia. Ja, jetzt lasst uns mal langsam nochmal den Blick auf den nächsten Spieltag richten. Wenn es dann eben heißt, Sonntag 15:30 Uhr, Borussia empfängt den VfB. Der VfB, der aktuell relativ formstark ist, die jetzt allerdings am Wochenende auch ein Ergebnis erzielt haben, mit dem sie selbst, glaube ich, gar nicht mal so glücklich sind. Sie spielten 1:1 gegen Union Berlin, hätten hinten raus sogar das Spiel gegen Union verlieren können. Also an der Stelle auch nochmal ein Riesenlob an Union. Ich habe mir das Spiel angeguckt und das war schon Wahnsinn, was sie da in Stuttgart veranstaltet haben. Und ja, ich habe es ganz am Anfang schon angesprochen. Da wird eine ganz andere Offensivwucht auf uns zurollen. Ich bin gespannt, wie unsere Verteidigung sich da dagegen stellen wird. Und da wird doch klar sein, Holger, dass du definitiv anders auftreten musst. Vor allem, dass du viel aktiver verteidigen musst, dass du die eben von uns angesprochenen Räume überhaupt gar nicht anbieten darfst. Ansonsten wird das doch eine üble Nummer am Sonntag werden.
Ja, die übliche Wundertüte, die wir hier jede Woche bewundern. Man muss ja oder man kann der Mannschaft alles zutrauen. Also ich traue der Mannschaft durchaus auch zu, dass sie gegen Stuttgart besteht. Genauso natürlich traue ich ihr auch zu, dass sie nicht besteht. Das ist ja das Schlimme, diese Inkonstanz, die wir da haben. Ja, die müssen anders auftreten, definitiv. Die müssen viel aktiver sein. Die müssen wacher sein. Das Umschaltspiel muss ganz anders laufen. Also ja, da ist eigentlich das alles wieder gefordert, was wir auch vor den beiden letzten Spielen gesagt haben. Ich bin gespannt, wie er aufstellt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt wirklich mal Kota Takay vielleicht in der Verteidigung hinten spielt, dass er Sander mal woanders hinschiebt, weil wir schon irgendwie festgestellt haben, Sander ist nicht immer ganz so sattelfest. Das Thema Ulrich Netz wird uns mit Sicherheit wieder verfolgen, wen er da aufstellt. Castrop hat es gut gemacht, als er reingekommen ist. Das ist auch die Frage, wo spielt er? Findet man Platz für ihn? Ich habe das Gefühl, Engelhardt wirkt auch gerade ein bisschen überspielt. Macht es vielleicht auch Sinn, ihm mal eine Pause zu gönnen? Ansonsten macht er, finde ich, einen guten Eindruck, ist ein guter Spieler, ist ein guter Transfer, aber die letzten Spiele sah das auch manchmal ein bisschen kopflos aus oder sehr unglücklich. Macht es vielleicht Sinn, da auch mal ein bisschen was zu ändern, auch vielleicht um den Gegner mal vor eine neue Aufgabe zu stellen. Ne, die wissen natürlich auch, wie wir spielen, weil wir in den letzten Wochen ja immer so gespielt haben. Schaffen wir es vielleicht wirklich mal von Anfang an Druck auszuüben, mehr zu pressen und eigentlich das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und nicht zu passiv zu sein. Ja, das sind alles so die Fragen, die mich umtreiben, aber wie es dann sein wird, weiß ich nicht wirklich. Matze, hast du eine Idee, wie es laufen wird am Sonntag?
Ja, wie wir wahrscheinlich alle drei denken werden, eine Wundertüte. Wir sind schon ziemlich ausrechenbar, finde ich, die letzten drei Spiele gewesen, muss man ja schon fast sagen. Wir können uns auf gar keinen Fall hinten reinstellen, abwarten und hoffen, dass die Stuttgarter kein Tor schießen. Das wird nicht funktionieren. Eigentlich müssen wir auch mutig nach vorne spielen und nicht nur verteidigen. Ja, die haben natürlich bisher eine gute Saison gespielt, stehen auf Platz 4. Ich habe auch mal geguckt, die letzten Spiele gegen Stuttgart. Also es sind immer Tore gefallen. Ich gehe auch stark von aus, dass auch am Wochenende Tore fallen. Natürlich hoffe ich, dass wir mehr Tore schießen. Es wird aber kein 0:0 werden wie gegen Hamburg. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Dafür hat Stuttgart ja auch eine viel zu hohe Qualität, dass die sich mit 0:0 da zufrieden geben im Borussia Park. Und das sollten wir auch nicht tun. Und ich hoffe auf eine gute Moral der Mannschaft. Die Aufstellung wird sich bestimmt ändern. Ich glaube nicht, dass Eugen Polanski dann ähnlich aufstellt. Und wir haben ja einige Wünsche hier ausgesprochen, was Spieler betrifft, dass zum Beispiel Lukas Ulrich mal spielen wird, Takay reinrückt. Wir wissen auch nicht, was mit Kevin Dix ist, der ja auch eine Kopfverletzung
Stimmt.
hat. Das haben wir auch ein bisschen vergessen heute.
Ja.
Sah ja auch ein bisschen tragisch aus und hoffen wir mal, dass er das gut überstanden hat. Ja, deswegen bin ich auch später mal gespannt auf eure Tipps.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend, was da am Sonntag passieren wird. Und denkt ihr denn, dass wir eine andere Formation sehen werden oder dass Polanski sowas prüft, dass wir vielleicht tatsächlich jetzt von der Dreier restriktive Fünferkette dann abweichen, eine Viererkette, eine klassische Viererkette hinten stellen? Oder denkt ihr, dass er ja mehr oder weniger die gleiche Formation nur mit getauschten Personalien ins Rennen schickt?
Also ich glaube nicht, dass er die Grundformation ändert. Ich könnte mir aber vorstellen, weil Stuttgart auch am Donnerstag spielt und danach die Woche auch wieder, dass er einfach sagt, wir müssen jetzt von Anfang an wirklich mal draufgehen. Also wirklich intensiv gegenhalten, den Gegner von der ersten Minute an bearbeiten, weil wir auch irgendwie, ich glaube, es gibt ja auch diese Statistik, ne, wenn wir das erste Tor machen, dann gewinnen wir. Wenn wir das erste Tor bekommen, verlieren wir. Und ich glaube, wenn du wirklich von Anfang an her im eigenen Stadion bist, dass die dann auch ein bisschen beeindruckt sein werden. Und das wird auch für die kein einfaches Auswärtsspiel jetzt am Donnerstag werden.
Aber können wir
Aber
das?
wir haben es auch schon mal gezeigt, phasenweise. Es gab durchaus Spiele, wo wir es auch gemacht haben. Ne? Das Problem ist eher so, dass das ein bisschen planlos manchmal aussieht. Also Tabakovic, der läuft ja auch schon immer drauf auf den Torhüter, wo ich immer denke, warum macht er das?
Und
Rechts und links.
die Pressingreihe hinten dran bleibt stehen, wo du dann
Ja,
sagst, ja, die
genau.
Energie kann er sparen.
Ja, genau. Ne? Also wenn das ein bisschen mal auch vielleicht trainiert wird, dann kann das auch mal funktionieren gegen so einen Gegner. Ne?
Ja, wird auf jeden Fall spannend werden.
Aber glaubst du,
Also,
dass ihr auf eine Viererkette umstellt?
nee, im ganzen Leben nicht. Also, ich würde es mir fast wünschen, dass du einfach sagst, du änderst das System, du machst was Neues, gerade gegen den Gegner, wo du sagst, du hast da gefühlt eigentlich nichts zu verlieren, bist mutig, zeigst ein anderes Gesicht und versuchst was. Aber ich denke auch, dass wir die gleiche Grundformation wieder spielen. Ich denke, Holger, dass in dem, was du eben sagtest, schon sehr viel Wahrheit steckt. Also, ich glaube, Takay wird für Sander in die Innenverteidigung rücken. Ich glaube, Engelhardt wird rausrücken und Castrop wird diesen Spot einnehmen, dass Ulrich und Skelly die Schienen wiedergeben und vorne alles unverändert bleibt. Also Neuhaus wieder auf der 10, daneben Honorar und davor eben Tabakovic und du so in das Spiel reingehst. Aber wie gesagt, wünschen würde ich mir tatsächlich, dass du hinten versuchst, mit einer Viererkette zu agieren und die Flügel ein bisschen mehr in Szene zu setzen, dass du wirklich sagst, du kannst eben dieses offensive Umschaltspiel auch nochmal ein bisschen mehr beleben, weil das fehlt komplett. Und deswegen sind wir ja so berechenbar, weil unsere Schienen das einfach nicht geleistet bekommen, wenn sie defensiv drinstehen, auch nach vorne einzurücken. Das müssten sie eigentlich tun, das können wir nicht. Und genau diese Positionen fehlen. Wenn du jetzt mal sagst, ich habe eben den Namen Embolo Thuram nochmal genannt. Wenn du dir mal vorstellst, du hättest jetzt in dieser Mannschaft heute vorne anstelle vom Tabakovic einen Thuram oder einen Embolo, wenn der den Ball vorne festmacht, braucht er ja aber eine Anspielsituation, wo er den Ball hinspielen kann oder dass er selbst eben nach vorne spielen kann. Und das geht nur über die Flügel. Das werden aber unsere Zehnerpositionen nicht hinbekommen und die Schienenspieler auch nicht. Und da liegt ja der Hund schon begraben. Also du musst eigentlich in der Offensive eine andere Formation anbieten, damit du dann überhaupt schnell umschalten könntest. Und von daher tue ich mir mit dieser Formation in der Offensive auch sehr, sehr schwer und würde mir, wie gesagt, diese Viererkette wünschen, damit du dann eben mit einem entweder 4-2-3-1 oder einem 4-3-3 in der Offensive andere Einspielmöglichkeiten hättest. Glaube ich, dass das passiert? Ganz klar nein. Aber ja, wir lassen uns überraschen. Wir müssen uns ja auch irgendwie an irgendwelche Hoffnungen klammern und ja, eben was Positives sehen. Aber lasst uns vielleicht jetzt mal dann zu unseren Tipps kommen. Matze hat es gerade eben gesagt, er ist auf unsere Tipps gespannt. Aus dem Grund, Matze, würde ich sagen, tippst du am Ende. Dann kannst du dir erstmal anhören, was Holger und ich tippen. Und ja, Holger, dann würde ich dich doch mal bitten, was ist dein Tipp für Sonntag Borussia gegen VfB?
Ja, meine Tipps sind so erfolgreich wie meine Tipps beim Lotto,
Also wie die Ergebnisse von
regelmäßig.
Borussia.
Also daher, ja, also ich sag mal 2-0 für uns.
Wow. Okay. Ja, würde ich nehmen. Wird, glaube ich, jeder direkt nehmen. Glaube ich nicht dran. Ich tippe auf ein 2 zu 2. in der Hoffnung, dass wir es irgendwie hinbekommen, Tore zu schießen. Aber wir werden auf jeden Fall das eine oder andere Gegentor kassieren. Und Matze, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst.
Danke, Björn. Ich hätte auch 2-2 getippt. Ich glaube, dass Tore fallen. Ich glaube aber nicht. Also, ich bin natürlich, sage ich, jede Woche, glaube ich, positiv gestimmt. Ich wäre aber sehr, sehr glücklich mit einem Punkt an Sieg, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht diesmal. Dass wir unentschieden spielen, 3 zu 3 wäre jetzt zu hoch gegriffen. Dann tippe ich mal 1 zu 1.
Ja, wäre, glaube ich, unterm Strich immer noch ein gutes Ergebnis. Ich glaube, wenn du es irgendwie hinbekommst, da am Sonntag einen Punkt zu Hause zu behalten, dann ist es ein Punktgewinn. Das muss auch irgendwo der Anspruch sein. Am allermeisten ist mein Anspruch, wie gesagt, jetzt der Anspruch an die Mannschaft, an die Mentalität, an den Auftritt der Mannschaft, um da eben ein anderes Gesicht nochmal zu zeigen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn wir jetzt wieder so einen lustlosen Auftritt wie gegen die TSG und wie gegen den HSV hinlegen, es langsam anfängt, dann in den Fanlagern unruhig zu werden, und ich hoffe nicht, dass es so weit kommen wird. Ja, ich hoffe auf das Beste, appelliere an die Mannschaft, das macht der Trainer, glaube ich, auch, und alle drumherum, und dann sind wir eben gespannt, wie es am Sonntag kommen wird. Und in diesem Sinne, liebe Zuhörer da draußen, ja, sage ich zu euch wie immer, bleibt gesund, wenn ihr Sonntag zum Spiel fahrt, kommt gut an. Und kommt wieder gut nach Hause. An alle, die vor Ort sind, behaltet die 3 Punkte bitte im Park. Und dann hören wir uns nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart wieder. Liebe Grüße aus dem Saarland, der Björn.
Ja, auch nochmal liebe Grüße an alle da draußen. Viel Spaß am Sonntag im Borussia Park. Und wir freuen uns auf die nächste Folge und sind dann hoffentlich ein wenig positiver gestimmt wie heute.
Schöne Grüße aus Münster.